Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Spionageaffäre erschüttert nicht nur Österreichs Sicherheitsapparat. Nachdem bekannt wurde, dass der Verfassungsschützer Egisto Ott im Auftrag Russlands spioniert haben soll, kommt auch zunehmend die Politik in Erklärungsnot. Und ein ehemaliger FPÖ-Mann spielt hier eine besondere Rolle. Hans-Jörg Jenewein, der einstige Verbindungsmann der Freiheitlichen in den Verfassungsschutz. Wir sprechen heute darüber, was Jenewein laut den laufenden Ermittlungen alles für die FPÖ getan haben soll. Wie er mit dem mutmaßlichen Spion Ott zusammengearbeitet hat und wie gefährlich Jenewein noch für Herbert Kickls Partei werden könnte. Jan-Michael Machert, du bist Innenpolitikredakteur beim Standard und du beschäftigst dich intensiv mit der aktuellen Spionageaffäre. Und hier ist in den letzten Tagen immer öfter ein Name gefallen, nämlich Hans-Jörg Jenewein. Wer ist dieser Mann?
Also zusammengefasst kann man sagen, dass Jenewein über viele Jahre ein treuer Freiheitlicher war, der vielleicht jetzt nicht jedem bekannt war, aber der im Hinter- und Vordergrund für die FPÖ allerlei Sachen erledigt hat. Er hat eigentlich, was die Karriereleiter anbelangt, von der Blauen Jugend bis zum Nationalrat eigentlich alles durchgemacht. Und das Höchste war bis zum Schluss, würde ich sagen, sein Amt als Sicherheitssprecher. Und er galt eben ganz lange auch als rechte Hand von Herbert Kickl.
Was hat denn Hans-Jörg Jenewein so wertvoll für die FPÖ gemacht, dass er eben tatsächlich so weit raufgekommen ist?
Also Leute, die ihn noch besser kennen als ich, sagen, dass Jenewein vor allem jemand war für die Freiheitlichen, der eben im Dienste der Partei stand, der einfach Sachen erledigt hat, der zum Beispiel auch gerade zum Schluss zum Beispiel Fraktionsführer für die FPÖ im BVD-Urschuss war. BVD ist Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, also der ehemalige Verfassungsschutz in Österreich, und hat dort unter anderem Kickl den Rücken freigehalten. Und andererseits, das hört man unter Journalistinnen und Journalisten immer wieder, war Jenewein jemand, der intensiv Medienkontakte gepflegt hat. Und was wir heute eben mehr denn je wissen, ist, dass er auch sehr intensive Kontakte zu Egisto Ott gepflegt hat. Das ist eben dieser Ex-Verfassungsschütze, über den wir jetzt momentan sehr, sehr viel reden, wegen mutmaßlicher Russland-Spionage.
Lass uns über diesen Kontakt zu Egisto Ott, diesen mutmaßlichen Spion für Russland, gleich noch reden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann war Jenewein zunächst mal jemand, der für die FPÖ eine Art Verbindung zum Verfassungsschutz dargestellt hat. Wieso war es denn so wichtig für die FPÖ, jemanden mit einem Draht zum Verfassungsschutz zu haben?
Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass viele Parteien gerne jemanden hätten als Verbindungsmann zum Verfassungsschutz. Wenn man dorthin Verbindungen pflegt, erfährt man recht viel. Also ich glaube, das ist vielleicht einmal ein Punkt für die FPÖ, der einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten glaube ich, dass das einfach rund um Restrukturierungspläne, die dann später zum Vorschein gekommen sind, in Richtung Verfassungsschutz eine Rolle gespielt hat und natürlich auch rund um die BVD-Affäre im Jahr 2018.
Weil, wie wir heute wissen und auch im Podcast schon mehrfach berichtet haben, Herbert Kickl, als er 2018 Innenminister war, den Verfassungsschutz umbauen wollte. Fass nochmal für uns zusammen, was ist damals genau passiert?
Ja, also ereignet hat sich das damals im Februar 2018, kam es zu dieser, mittlerweile weiß man eben, rechtswidrigen und sehr umstrittenen Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, damals eben angeführt von den Freiheitlichen. Damals ist es auch bei dieser Razzia, munkelt man heute immer wieder, dass es zum Beispiel der FPÖ auch um dieses Extremismusreferat ging, also zu wissen, was wird dort oder was wurde dort gesprochen, gesammelt, was auch immer, weil ja gerade, wie wir wissen, bei der FPÖ Thema Einzelfälle, das Thema Extremismus, Rechtsextremismus und die Verbindungen dorthin einfach eminent sind. Also bis heute hat man so das Gefühl, dass es vielleicht für die FPÖ eine Chance war, da stärker reinzublicken.
Das heißt, die FPÖ wollte nicht nur einen neuen Verfassungsschutz aufbauen oder diesen bestehenden Verfassungsschutz umkrempeln, sondern wollte auch Einblick haben, falls es Ermittlungen gegen die FPÖ oder Mitglieder von der FPÖ selbst gibt.
So könnte man annehmen. Also so munkelt man im Verfassungsschutz.
Was war denn letztlich die Folge dieser Razzia?
Es war so, das ehemalige BVD ging zu Bruch, man war international isoliert, man ist aus dem sogenannten Berner Club rausgeflogen. Das ist eine Vereinigung mehrerer internationaler Dienste, die sich sozusagen austauschen über Gefahrenlagen in Europa und weltweit. Und Es ist so, dass da mehrere Dinge passiert sind. Einerseits gab es dann diesen Neuaufbau des BVD, der unausweichlich war. Der ist dann ja auch öffentlich diskutiert worden. So kann es nicht weitergehen. Man muss schauen, also auch schon in Bezug auf die jahrelangen Ermittlungen gegen Ott, weil ja schon klar war, okay, Ott ist seit 2017, steht der im Verdacht der Russlandspionage. Es sind immer mehr Löcher aufgekommen rund um dieses Bundesamt für Verfassungsschutz und man hat gewusst, okay, man muss es reformieren, man muss es sichern. Das Zweite, was dann passiert ist, es ist dann unter anderem ein Organigramm aufgetaucht rund um diese Ott-Ermittlungen. Das zeigt, dass offenbar geplant war, im blauen Außenministerium damals eine Art Mini-Geheimdienst aufzubauen, so haben wir es damals genannt, beziehungsweise mehrere Abteilungen dahingehend aufzubauen, wo ebenfalls Ott drinnen gestanden ist, nämlich konkret in der Koordinierungsstelle. Also das heißt, Ott dürfte aus Sicht der Blauen, weil das war ja eben wieder ein blaues Ministerium, für die Blauen schon eine eminente Person gewesen sein, die man da wie dort irgendwo auf jeden Fall hätte unterbringen wollen.
Und der Kontakt zu Ott war dann also über Jenewein, diesen FPÖ-Mann. Oder was hat er konkret gebracht?
Also wie aus Chats hervorgeht, ist es eben nicht nur um Kontakt gegangen, also das heißt um Informationsaustausch oder ein bloßes Gerede. Wenn wir uns zum Beispiel einen konkreten Chat anschauen, ein Jahr nach dieser besagten BVD-Affäre, ging es dann eben darum, das Ganze, das Passierte sozusagen aufzuarbeiten, eventuell an einem neuen Bundesamt für Verfassungsschutz zu arbeiten. Und da hat zum Beispiel Jenewein Ott darüber informiert, dass die Umstrukturierung des BVD bald anstehen würde, nämlich damals im Frühjahr 2019. Und dabei blieb es nicht, dann eben noch die brisanten Sätze drangehängt, du wirst auf jeden Fall dabei sein. Also sprich, man hat Ott sinngemäß auf jeden Fall einen Job angeboten oder versprochen. Und dann kommt noch dieser brisante Satz, wir werden für alle, die da mitgeholfen haben, eine gute Lösung finden. Seitens Jenewein an Ott und mit da, so vermuten die Ermittler, könnte die Razzia gemeint sein.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn der Verdacht der Ermittler stimmt, dann hat Jenewein im Auftrag der FPÖ jenen Personen, die im Verfassungsschutz dazu beigetragen haben, dass diese Razzia zustande kommen kann, dass dieser mögliche Neuaufbau des BVT zustande kommen kann, sich bei diesen Personen mit einem guten neuen Job revanchieren sollen und gleichzeitig hätte dafür sorgen sollen, dass FPÖ-getreue Leute künftig im Verfassungsschutz die Zügel in der Hand halten. Wissen wir denn, ob Jenewein im Auftrag von Herbert Kickl direkt gearbeitet hat?
Darüber ist nichts bekannt, nein.
Heute wissen wir, es ist nicht zu diesem neuen FPÖ-Verfassungsschutz gekommen, wenn man so möchte. Woran sind diese Pläne gescheitert?
Also ich glaube, all diese Pläne ist wie vieles, das eigentlich damals noch in Planung stand und das jetzt immer wieder aufkommt, letztlich durch das Aufkommen des Ibiza-Videos im Mai 2019 gescheitert. Also hätte das Ibiza-Video nie das Licht der Welt erblickt, ob das jemals politisch wirklich umgesetzt worden wäre, ist eine andere Frage. Das kann ich nicht beantworten, aber auf jeden Fall, Ibiza war der Grund, warum es gescheitert ist. Und dann ging es darum, das Ganze aufzuarbeiten und da hat der Kontakt Jenewein Ott, wie wir dann auch gesehen haben, auch in Chats später, auf jeden Fall eine große Rolle gespielt.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Jan, mit der Ibiza-Affäre spätestens sind die blauen Pläne für den Verfassungsschutz zerbröselt. Das hast du vorhin schon gesagt. Aber kurz nach der BVD-Affäre, kurz nach dieser Razzia im Verfassungsschutz, wird ab April 2018 ein Untersuchungsausschuss zur Causa einberufen. Dieser Untersuchungsausschuss dauert dann mehr als ein Jahr bis nach der Ibiza-Affäre, bis Ende September 2019. Welche Rolle hat Jenewein für die FPÖ bei diesem BVD-Untersuchungsausschuss gespielt? Wie wichtig war er da für Sie?
Also Jenewein wird dann Fraktionsführer der FPÖ im Urschuss zur BVD-Affäre. Das ist in Wahrheit die Speerspitze der Partei oder der Parteien, wenn es um Befragungen geht. Also die Person, die vorangeht, die Person, die die Medientermine macht, die Person, die, bevor die Befragung beginnt, meistens vor die Journalistinnen und Journalisten tritt und noch einmal einleitet, was passiert heute im Urschuss, um welche Themen geht es, wie legen wir es an.
Ausgerechnet jener Mann, der selbst Kontakte zum BVD gepflegt hat.
Genau so ist es.
Wie ging es denn während des Untersuchungsausschusses mit dieser Verbindung zwischen dem FPÖ-Mann Jenewein und dem Verfassungsschützer Egisto Ott weiter?
Also man hat sich zum Beispiel auch im U-Ausschuss, wo Jenewein Fraktionsführer war, zum Beispiel auch über Zeugen unterhalten. Man hat Fragen abgestimmt zum Beispiel vorher.
Um die Involvierung der FPÖ in dieser BVT-Affäre abzuschwächen oder was war das Ziel?
Um vorbereitet zu sein, weil natürlich Ott durch seine jahrelange Tätigkeit im BVT auch die Personen kennt. Und ich glaube einfach, dass die Taktik dahinter war, immer einen Schritt voran zu sein, auch was die Themenlage angeht. Wir wissen ja mittlerweile alle, wie kompliziert das teilweise ist, um da vielleicht auch vorbereitet zu sein und auch vielleicht tatsächlich einfach Kickl den Rücken freizuhalten.
Jan, das klingt nicht nur kompliziert, sondern auch schon fast schon zu verrückt, um wahr zu sein. Wenn das alles stimmt, dann war ja Jenewein nicht nur der Mann, der vor der BVT-Razzia mit Ott die Absprachen für die FPÖ gemacht hat, sondern auch dann während des Untersuchungsausschusses noch mit Ott gesprochen hat, wie sich die FPÖ am besten für diesen Untersuchungsausschuss vorbereitet, um vielleicht den anderen Fraktionen, den anderen Ermittlern einen Schritt voraus zu sein.
Genau. Und dem halt nicht genug, was man auch noch gefunden hat. Das ist dann Ott unabhängig. Aber was auch trotzdem spannend ist, weil es zeigt, wie eng das Kabinett Kickl, damals Innenministerium, mit Jenewein als Fraktionsführer im Urschuss zusammengearbeitet hat. Jenewein hat immer wieder Anfragen gestellt, um sensible Dokumente zu bekommen. Insofern interessant, weil er diese Dokumente eigentlich im Urschuss bekommen hat als Fraktionsführer, waren eigentlich zugänglich. Der Grund dafür war schlicht und ergreifend, dass diese Dokumente im Urschuss immer ein Wasserzeichen haben. Das heißt, da würde dann FPÖ draufstehen. Und wenn man diese Dokumente verteilt, könnte das natürlich irgendwann einmal auf einen zurückfallen. Ist auch, wenn die vor allem klassifiziert sind, rechtlich ein bisschen schwierig. Das heißt, er hat sich diese Dokumente dann über das Innenministerium, so sagen Ermittler, und so deutet auch vieles darauf hin, ohne Wasserzeichen aus dem Ministerium direkt geholt, rund um diese BVT-Affäre, was halt auch zeigt, dass man da einfach zusammengewirkt hat, um mutmaßlich diese Dokumente auch an Medien verbreiten zu können, damit man unbeachtet an Medien weiterleiten zu können, damit es einfach nicht auffällt, dass es aus der FPÖ direkt rauskommt.
Um was zu bewirken?
Wahrscheinlich auch da die Themen ein bisschen zu bestimmen, beziehungsweise vielleicht auch einfach den Themenrhythmus im Griff zu haben. Also ich glaube, das macht schon einfach sehr viel aus im Urschuss, wer die Themenführerschaft hat und wie Themen öffentlich wahrgenommen werden und aufgenommen werden. Und wenn ich auch Leute habe, die das vielleicht für mich erledigen, dem Ganzen ein bisschen einen Spin mitgeben, dann ist das natürlich für Kickl und Co. eine super Sache, glaube ich.
Wie ging es denn für Jenewein weiter und die großen blauen Pläne?
Ja, jetzt sind wir im Jahr 2019, Herbst 2019. Es ist bekanntlich Wahlkampf, wieder einmal in Österreich. Und Jenewein fallen brisante Daten in die Hände. Und wie wir heute wissen, handelt es sich um die Daten aus einem Handy eines ehemaligen Spitzenbeamten im Innenministerium, der unter anderem für Wolfgang Sobotka im Kabinett gearbeitet hat. Und diese Geschichte, wie Jenewein diese Daten bekommt, hat eine Vorgeschichte. Nämlich diesen brisanten Kanu-Ausflug aus dem Jahr 2017, wo Innenministeriumsbeamte damals unterwegs waren, denen die Handys ins Wasser gefallen sind, die dann letztlich zu einem IT-Mitarbeiter vom Verfassungsschutz gebracht wurden. Der hätte die reparieren sollen, hat sie aber unter anderem an Egisto Ott weitergegeben, also die Daten daraus, und an andere. Und diese Daten sind auch Jenewein zugeflogen. Und Jenewein hatte diese Daten, die deshalb brisant sind, weil sie genau von diesem Innenministeriumsbeamten mutmaßliche Postenkorruption belegen könnte. Diese Verfahren sind mittlerweile eingestellt, aber wir haben selber darüber berichtet.
Postenkorruption unter schwarzer Beteiligung, das heißt unter der ÖVP.
Es wurde dann wegen Postenkorruption ermittelt, ist alles eingestellt mittlerweile. Aber, und das ist letztlich der Kreis, der sich schließt, wir wissen, dass Jenewein diese Daten spätestens im September 2019 zur Verfügung hatte, also sprich in der Hochzeit des Wahlkampfs. Wir wissen auch, dass er Herbert Kickl darüber informiert hat, nämlich auch mit einer sehr konkreten Ansage dahingehend. Also er dürfte es gelesen haben, was diese mutmaßliche Postenkorruption anbelangt. Und eigentlich könnte man sich denken, dass das doch eigentlich ein gefundenes Fressen für die FPÖ ist im Wahlkampf.
Jemand ganz oben in der FPÖ kommt an diese möglicherweise kompromittierenden Daten für die ÖVP kompromittierend. Und der FPÖ-Chef, der neue FPÖ-Chef Herbert Kickl, will sie nicht haben?
Offenbar nicht. Also er hat nie darauf geantwortet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob in der FPÖ jemals dann mit Kickl dann genauer darüber gesprochen wurde. Spannenderweise sind diese Chats dann erst eigentlich Jahre später aufgetaucht, nämlich 2022 unter anderem bei Zack Zack und dann auch bei uns sehr intensiv besprochen worden. Und wie gesagt, eigentlich könnte man sich denken, ein gefundenes Fressen für den Wahlkampf, Postenkorruption, immer ein großes Thema in Österreich. Aber wie gesagt, fragwürdig, warum das sozusagen keine Rolle gespielt hat.
Im Endeffekt bedeutet das, Jenewein hatte kein Glück mit seinem Versuch, sich vielleicht über diesen Weg noch höher in der FPÖ zu positionieren. Wie ging es dann für ihn weiter?
Ja, dann ist er eigentlich aus dem Nationalrat rausgeflogen. Es war einfach kein Platz mehr da. Und dann sind diese Odd-Ermittlungen eigentlich immer stärker geworden. Also 2021 gab es dann im Frühjahr eine Hausdurchsuchung bei Odd selbst. Es gab dann auch die Suspendierung und Versetzung von Ott in die Sicherheitsakademie. Und im Herbst 2021, also ein paar Monate später, ist dann auch Jenewein ins Visier der Ermittler geraten. Durch die Handyauswertung sind dann Ermittler auf etliche Chats gestoßen und haben dann eine Hausdurchsuchung bei Jenewein durchgeführt. Der Grund dafür war einerseits die enge Bande von Ott und Jenewein, andererseits das, was auch aus Chats hervorgeht oder was zumindest ein Indiz sein könnte, ob es wirklich passiert ist, weiß man nicht, ob die FPÖ womöglich für Informationen Ott bezahlt haben könnte, unter anderem halt auch für dieses Handy dieses Spitzenbeamten.
Das heißt, es besteht nicht nur der Verdacht, dass Jenewein für die FPÖ mit Ott in Verbindung stand, um Daten abzuholen, sondern dass auch eben die FPÖ für diese Daten bezahlt haben soll.
Genau.
Was ja nochmal ein größerer Schritt wäre.
Genau. Also Jenewein hat es immer von sich gewiesen, gilt auch die Unschuldsvermutung, aber er hat in Chats geschrieben, die Zahl 50, dass er 50 besorgen muss und die Ermittler nehmen an, dass es da wahrscheinlich nicht um 50 Euro geht oder einfach nur so um 50, sondern wahrscheinlich um 50.000 Euro. Das konnte bis dato aber nicht aufgeklärt werden, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht.
Das wären ja dann auch substanzielle Mittel, 50.000 Euro. Das alles klingt für mich so, als wäre Jenewein nicht nur tief in dieser BVT-Affäre drinnen, sondern als wäre er auch wirklich ein wichtiger Mann letztendlich für Herbert Kickl gewesen. Was wurde denn daraus, dass Jenewein sich so stark eingesetzt hat für seinen Parteichef?
Naja, ich glaube, am Anfang dürfte das noch gut funktioniert haben. Heute distanziert sich Kickl von ihm, wahrscheinlich auch aufgrund dieser Spionageaffäre. Und dann gab es eigentlich schon zwischenzeitlich Verwerfungen. Es war dann einfach so, wie wir schon besprochen haben, Jenewein war dann nicht mehr Nationalrat. Dann haben diese Ermittlungen begonnen. Das ist natürlich dann auch für die Partei sehr schwierig, zu einer Person zu stehen, die gerade mit Ermittlungen kämpft. Das kennen wir auch aus anderen Parteien. Und dann war es so, dass diese Handyauswertung bei Jenewein noch etwas hervorgebracht hat, mit dem die Partei nicht gerechnet hat, nämlich eine Anzeige oder den Entwurf einer Anzeige gegen die FPÖ Wien. Darin ging es vor allem um Missbrauch von Fördermitteln über freiheitliche Vereine. Und das Spannende daran ist halt einfach, dass tatsächlich einfach prominente Namen wie Strache, Gudenus oder Dominik Knepp, der jetzige FPÖ-Wien-Chef, vorkommen.
Der Mann also, der FPÖ den Rücken freigehalten hat in der BVT-Affäre, der auch der Verbindungsmann der FPÖ in den Verfassungsschutz war, der macht eine Anzeige gegen die FPÖ. Warum denn das?
Ob er sie wirklich selbst gemacht hat, ist offen, aber er hat sie auf jeden Fall auf seinem Handy gehabt, diesen Entwurf. Also nimmt man an, dass er zumindest einmal davon gewusst hat und auch die Partei zumindest nicht informiert hat, was ein grobes Foul ist aus Sicht der Blauen. Und das hat einfach die Partei überrumpelt. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass Jenewein quasi aus der Partei geworfen wurde, beziehungsweise Jenewein auch aus der FPÖ ausgetreten ist, endgültig.
Das ist eine echte Achterbahnfahrt, die Jenewein da in der FPÖ zurückgelegt hat, von ganz oben nach ganz unten. Am Schluss ist er rausgefallen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt Jenewein nachträglich betrachtet in dieser großen Spionageaffäre? Ist er jetzt ein Zeuge primär oder ist er ein Mittäter? Wie muss man ihn einstufen?
Also ich würde sagen, er ist mutmaßlich ein Täter. Aber man muss, glaube ich, weil da einfach schon so viel zusammenkommt, da die ganze Causa Ott und dann die ganze Causa Jenewein und so. Ich glaube, man muss das ein bisschen trennen. Bei dem einen geht es um mutmaßliche Russland-Spionage, bei Jenewein in erster Linie um den Kontakt zu Ott und den Zugang zu Dokumenten oder zu Informationen, die eigentlich ein Staatsgeheimnis sind. Und andererseits darum, ob die FPÖ womöglich tatsächlich für Informationen bezahlt hat. Da ist er tatsächlich mutmaßlich Täter, aber hat sozusagen mit dieser Spionageaffäre an sich noch nichts zu tun.
Kann Jenewein, wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dass er wirklich im Auftrag der FPÖ hier gehandelt hat, kann er noch ein Problem werden für Herbert Kickl und die FPÖ?
Also das wird sich definitiv noch weisen. Momentan wirkt es alles noch so, als könnte das die FPÖ halbwegs hinbekommen, rhetorisch zumindest. Wird man sehen, wie sich das in Zukunft auswirkt. Ich glaube, wenn sich die Causa Ott, in der noch längst nicht alle Stränge erzählt worden sind, vermute ich, noch intensiver wird und die Involvierung der FPÖ Russlands, die es ja zumindest einmal mit dem Freundschaftsvertrag der Partei einiges Russland von Putin zum Beispiel ja auch nachweislich gibt, wenn sich das in der Hinsicht noch erhärten sollte, auch rund um Ott, könnte das für die FPÖ tatsächlich schwierig werden. Also gerade der Fokus der mutmaßlichen Verbindungen und der wirklichen Verbindungen der FPÖ Richtung Russland könnte der Partei wirklich noch wehtun.
Die andere Partei, die bislang im Visier der Kritik stand in dieser ganzen Spionageaffäre, ist ja die ÖVP, die über 17 Jahre lang das Innenministerium in ihrer Hand hatte. Ist jetzt durch die Involvierung von Jenewein, diesen FPÖ-Mann in diese ganze Causa, ist für die ÖVP damit klar, dass sie sich an der FPÖ abputzen kann? Ist sie damit raus aus dem Schneider?
Also ich würde sagen, definitiv nicht. Also ich glaube, du hast schon was wirklich Wichtiges angesprochen, dass die ÖVP ja eigentlich noch viel, viel länger als Kickl das Innenministerium innehatte und damit halt auch die Kontrolle bzw. die Handhabe über den Verfassungsschutz in Österreich. Und das spiegelt sich ja nicht zuletzt wieder in den Personalien, die dort vor allem in den führenden Regen tätig sind. Also das heißt, die ÖVP kann sich da keinesfalls abputzen. Also dieser Verschorosenkrieg irgendwie darum, wer da jetzt eigentlich wirklich schuld ist, ist ja eigentlich auch ziemlich absurd, weil es ja von was Wesentlichen ablenkt. Also es geht aus meiner Sicht erstens mal um die Aufklärung eines Falls. Zweitens geht es um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Drum werden ja, glaube ich, beide Parteien angehalten, diese komisch skurrile Fortsetzung einer Art Netflix-Soap, die das Ganze ja eh schon ein bisschen ist, fortzusetzen und sich eigentlich nicht wirklich um die Aufklärung zu kümmern und sich eigentlich gegenseitig den Ball zuzuschieben. Das ist, würde ich sagen, bei der FPÖ, okay, ist eine Oppositionspartei, aber gerade für die Kanzlerpartei ist mir das ein bisschen zu einfach, sich da einfach an jemand anderem abzuputzen und seine eigene Rolle da einfach nicht sehen zu wollen.
Sowohl die ÖVP als auch die FPÖ sind tief drinnen in dieser Spionageaffäre. Zumindest werden sie angehalten, für Aufklärung zu sorgen. Und wir dürfen gespannt sein, wer als nächstes ins Rampenlicht rückt. Vielen Dank, Jan-Michael Machert, dass du uns heute beschrieben hast, welche Rolle Hans-Jörg Jenewein für die FPÖ gespielt hat.
Gerne, danke.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über eine ziemlich überraschende Überschwemmung in Dubai. Und wenn Sie Thema des Tages einmal live erleben wollen, dann können Sie das tun, und zwar am 4. Mai. Da werden wir vor Ort sein in Innsbruck beim Journalismusfest. Um 19 Uhr geht es los im Leopoldsaal der Theologie mit dem Thema »Droht der Dritte Weltkrieg?« Spannend wird es also allemal. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement unserer Printausgabe oder unserer Online-Version. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Deutschland wurden zwei Männer festgenommen, die für russische Geheimdienste spioniert haben sollen. Konkret sollten sie US-Militärbasen auskundschaften und Informationen über Militärtransporte sammeln, über die auch Waffenlieferungen in die Ukraine gelangen. Ihr Ziel soll es gewesen sein, diese Waffenlieferungen zu unterbinden und die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland zu behindern. Seit gestern Mittwoch sollen die beiden Deutschrussen in Haft sein, wie unser deutsches Partnermedium Der Spiegel herausgefunden hat. Zweitens, die Asylquote liegt in Wien aktuell bei 197%. Das bedeutet, dass Wien fast doppelt so viele AsylwerberInnen und Geflüchtete aufnimmt, als es laut einer Vereinbarung mit den anderen Bundesländern müsste. Alle anderen Bundesländer erfüllen ihre Quote übrigens nicht. Schlusslicht ist Kärnten, das nur rund die Hälfte der zugewiesenen Personen übernommen hat. Gründe für dieses Ungleichgewicht gibt es mehrere. Einerseits können Menschen, denen der Asylstatus bereits zugesprochen wurde, frei entscheiden, in welchem Bundesland sie leben möchten. Und hier entscheiden sich offenbar die meisten Menschen für Wien. Andererseits gibt es aber auch keinerlei Sanktionen, wenn ein Bundesland wesentlich weniger Geflüchtete aufnimmt als die anderen. Und drittens noch eine überraschende Meldung. In mehreren Wüstenstaaten wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es gerade die heftigsten Regenfälle seit Messbeginn vor 75 Jahren. Die Metropole Dubai, die man heute auch aus Hochglanz-Influencer-Videos kennt, steht zu großen Teilen unter Wasser. Teilweise wurden auch Schulen oder Flughäfen gesperrt oder stark eingeschränkt. Ein Grund dafür dürfte auch sein, dass viele Wüstenstaaten kaum Erfahrung mit Starkregen haben und es deswegen keine entsprechenden Abflusssysteme gibt. Die daraus resultierenden Fluten haben bereits Leben gekostet. In den Emiraten ist ein Mann ertrunken. Im benachbarten Oman sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Alle Updates dazu lesen Sie wie immer auf der standard.at. Dort finden Sie auch Informationen zum weiteren aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie noch mehr Podcasts hören wollen von der Standard, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast Besser Leben. Der beschäftigt sich mit der Frage, wie ich es schaffe, regelmäßig zu laufen und nicht nach dem ersten Mal schon aufzugeben. Diesen Podcast werde auch ich mir zu Gemüte führen. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben zu unseren Podcasts, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns auch mit einer guten Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder empfehlen Sie uns auch gerne Ihren Freunden und Bekannten weiter. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.